Wir sind Sparing-Partner, wir teilen unser Wissen, wir schauen mit der User Adoption Toolbox gemeinsam hin, welche Fragen hast du und was würden wir dir empfehlen? Ja, also es geht wirklich darum, unser geballtes Wissen und Synergien zu schaffen.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Julia Pogorzelski. Sie ist Manager User Adoption und digitale Transformation und ist damit auch für das Thema Data Culture mitverantwortlich bei der Wacker Chemie. Und das ganze Thema Transformation und Zusammenarbeit mit Menschen zieht sich wie ein Faden durch ihren Lebenslauf und sie lässt uns an ihrer reichhaltigen Erfahrung hier auch wirklich toll teilhaben. Denn wir haben immer mehr Daten in Unternehmen, wir haben immer mehr Software- und IT-Werkzeuge, aber die Kernfragen sind ja diese nicht nur zu haben, sondern dass sie auch wirklich von Menschen genutzt werden können. Also geht es um die Kernfragen eben der Zufriedenheit der Nutzung, der Nutzung selbst, also des Umfangs und natürlich auch des Nutzens, der erzeugt werden kann mit Daten und Software. Und Julia hat hier nicht nur Fragen, sondern sie hat vor allem viele Antworten dabei. Sie lässt uns teilhaben an ihrer Erfahrung. Sie bringt ganz konkrete Beispiele aus der Toolbox, die sie entwickelt haben bei Wacker, um genau diese Kernprobleme der Datenkultur angehen zu können. In dieser Folge sind wirklich viele tolle Empfehlungen und Tipps drin. Viel Spaß damit. Hallo Julia.
Hallo Carsten.
Toll, dass du heute in meinem Podcast bist. Julia, ich habe es gerade in der Intro gesagt, du bist Manager User Adoption und du sagst, User Adoption ist Kern des Kulturwandels. Das müsstest du uns bitte mal kurz erklären. Was ist überhaupt User Adoption oder in eurem Verständnis? Was meint ihr damit?
Also ich freue mich erstmal, heute hier zu sein und hoffe, dass auch die Zuhörer sich freuen, dass ich da bin. Und wenn es okay ist, würde ich ein bisschen kurz erklären, was ich damit meine, User Adoption als Kern des Kulturwandels. Mhm. Wir befinden uns zurzeit in einer ziemlich volatilen Zeit, also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in Unternehmen selbst. Und in Unternehmen kommen immer mehr digitale Anwendungen zum Einsatz, ja, die nicht nur Daten nutzen, sondern wir generieren und erzeugen auch ständig Daten. Und zum einen würde ich gerne mal so drei Aspekte kurz darstellen. Das erste ist, die Menge der Neuanführungen und Updates von Softwaren und Applikationen wächst ständig. Nehmen wir Wacker als Beispiel. In den letzten 7 Jahren habe ich zusammen mit unserem Team über 40 IT-Applikationen eingeführt, also in verschiedenen Fachbereichen, natürlich mit unterschiedlichem Reifegrad. Und entscheidend war immer, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und in einer Arbeitswelt, in der wir uns gerade befinden, wo immer stärker die IT und digitalen Anwendungen geprägt sind, geht es eigentlich nicht mehr darum, nur eine Technologie einzuführen, sondern es geht wirklich darum, ein Umfeld zu schaffen. Ein Umfeld dahingehend zu schaffen, das unsere Mitarbeiter und Menschen befähigt, effektiver zu sein. Ja, und genau hier ist es wichtig, dass der Mensch der entscheidende Faktor bleibt. Also das ist jetzt keine Neuheit. Das habt ihr auch in eurer Studie von 2004 auch herausgearbeitet. Und zum anderen, der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, das Datenvolumen wächst. Ja, wir sehen es in der Realität in unserem Unternehmen, aber schauen wir uns auch Prognosen an vom IWD oder Statista, da sehen wir oder gehen von Schätzungen aus, dass das Datenvolumen im 2024 über 300 Zettabyte jährlich steigt. Mhm. Ja, und zum Schluss kommt, glaube ich, noch eine Komponente hinzu, wo ich ein bisschen einen Fokus auch drauf legen möchte, ist der Umgang mit IT-Tools. Für uns ist das im privaten Umfeld zur Normalität geworden. Schauen wir an, wir machen Online-Bestelling, Banking. Wir haben ein sehr großes Repertoire. Es kommt die neue Gesundheitskarte. Und so entstehen natürlich bei uns auch im Privaten gewisse Erwartungshaltungen. Ne? Also eine Erwartungshaltung in Form von Zusammenarbeit. Unsere Arbeitsweisen verändern sich. Und wenn man genau diese drei Punkte zusammennimmt, also die steigende Menge an Daten, die Neueinführung plus die Erwartungshaltung, merken wir natürlich auch, dass das die Kultur im Unternehmen maßgeblich beeinflusst und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und wichtig ist mir dabei, eine Denkweise zu fördern, die den Menschen befähigt, diese Technologie nicht nur zu nutzen, sondern auch weiterzuentwickeln. Und genau hier kommt dann User Adoption ins Spiel.
Das ist erstmal danke für die Hintergründe, etwas ausführlicher, aber ich glaube, das holt uns gut ab und legt letztendlich ja dann auch sozusagen ein bisschen das Feld, was wir jetzt noch ein bisschen bearbeiten müssen. Denn erstmal, glaube ich, die Diagnose ist absolut richtig. Da werden viele zustimmen, ja, dass sie eben immer mehr Software haben, immer mehr Daten und auch eine Erwartungshaltung der Anwenderinnen und Anwender. Jetzt wäre vielleicht so die erste Frage, was für einen Ansatz habt ihr denn? Also wie geht ihr jetzt mit diesem Thema konkret dann um?
Ich würde vielleicht noch ein bisschen vorher anfangen, wenn das okay ist. Ich würde einmal kurz sagen, was User Adoption ist. Und User Adoption ist wirklich dafür verantwortlich, mit dem Projektteam zusammen dafür zu sorgen, dass der Nutzungsgrad von einer Software oder einer IT-Anwendung, dass der erhöht wird. Ja, und dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem du dich entfalten kannst. Und dafür sind drei Parameter ganz wichtig. Das ist zum einen, also für den Anwender, und das ist ganz wichtig, der Nutzen. Also was bringt mir die neue Software und dann die Benutzerfreundlichkeit, wie mag ich die in meinem Arbeitsalltag einzusetzen und zum Schluss geht es natürlich um die nachhaltige Akzeptanz. Und wie du auch jetzt schon gesagt hast, ist uns halt wichtig bei all dem, was wir tun, richten wir uns immer auf den Nutzer und seine Bedürfnisse aus und stellen den wirklich in den Mittelpunkt. Aber es gibt auch noch eine Variante oder einen Gesichtspunkt, der ganz wichtig ist. Und hier geht es um den Nutzungsgrad, also die Usability. Und wir leben nach dem Motto messen und messen lassen. Und das ist genau, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, zu zeigen, dass man sich, also dass der Nutzen, der Nutzungsgrad auch gemessen wird.
Was meinst du mit messen lassen?
Messen lassen heißt, natürlich, du kennst es ja von früher, es gibt gewisse KPIs im Projektmanagement wie Time, Budget und Material. Und wir wissen halt, in der IT ist es so, dass jedes Investment, was du in eine Software tätigst, nur dann profitabel ist, wenn es auch später genutzt wird. Und genau das ist bei uns bei Wacker ein neuer KPI. Wir kümmern uns um diesen Nutzungsgrad, der dann erhöht werden muss. Und da haben wir jetzt in den letzten 7 Jahren einen guten Ansatz entwickelt, um genau diese, man sagt es auch norddeutsch, Usage zu erhöhen, um halt genau das auch messbar zu machen.
Okay, das wollen wir natürlich jetzt noch ein bisschen genauer erfahren, wie das geht. Fangen wir mal an mit dem, du hast jetzt verschiedene Aspekte ja genannt, aber vielleicht, du hast ja gesagt, Kernaspekt ist Nutzen. Nutzen stiften, glaube ich, ist absolut zentral bei der ganzen Geschichte. Erste Frage, die ich dazu hätte, ist der Nutzen nicht individuell sehr unterschiedlich, je nach Rolle, Aufgabe, auch vielleicht Hintergrund einer Person? Wie gehst du damit um, dass jetzt aus meiner Sicht doch ein eher individueller Nutzen entstehen sollte, du aber ja mit Sicherheit nicht mit jedem Einzelnen da arbeiten kannst?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, aber ich glaube, diese Vielfalt macht gerade User Adoption aus. Weil ja, es geht um den Menschen, es geht um seine eigenen Bedürfnisse und auch seine Erwartungen. Und genau die geht es zu clustern und auch zu schauen, wen haben wir. Natürlich haben wir auch Erfahrung aus den letzten 7 Jahren. Das ist ein geballtes Wissen auch an Kompetenz. Und wir schauen uns natürlich ganz genau unsere Usergruppen an, aber nicht nur die User, sondern wir schauen uns auch das Top-Management an. Was haben die für Erwartung? Also das geht ganz am Anfang dahin, dass wir sehr stark eine Analyse machen. Was sind die Erwartungen? Was sind die Rahmenbedingungen? Ja. Das Zweite ist, wir schauen uns die Mitarbeiter an. Wir führen Interviews und Umfragen, um genau herauszufinden, wie möchte ich denn gerne arbeiten? Was brauche ich denn? Und wie ich schon gesagt habe, Ziel ist es immer, ein Umfeld zu schaffen. Und wie du schon gesagt hast, ist nicht jeder, Gott sei Dank, nicht jeder derselbe oder lernt gleich. Und deshalb gibt es ein großes Potpourri an Lerninhalten, die wir zur Verfügung stellen und die Standard sind.
Okay, das triggert sofort ein paar Fragen bei mir. Jetzt bin ich seit 25 Jahren im Analystengeschäft. Das heißt, wir sind sehr viel mit dieser Frage beschäftigt, wie kann ich für Unternehmen eine passende Lösung identifizieren? Und da fangen wir natürlich auch bei den Anforderungen an und bei der Frage, genau die du auch gerade gestellt hast, wie möchtest du denn arbeiten? Und die Antworten sind leider sehr häufig sehr ernüchternd, dass also da die Vorstellungskraft fehlt, dass man sehr häufig hört, ja, irgendwie genauso wie heute, nur besser, aber was besser ist, weiß ich nicht so genau. Oder okay, ich muss jetzt ein neues Tool kriegen, aber eigentlich hätte ich den Bericht oder das Dashboard eigentlich genauso, wie es heute in Excel aussieht oder irgendwie sowas. Ja, also das heißt, ich bin da manchmal etwas ernüchtert. Deshalb meine Rückfrage, wie kitzelst du aus den Leuten eigentlich das raus, wie sie arbeiten möchten? Weil ich nicht glaube, dass das jeder einfach so schon weiß oder auch ausdrücken kann.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt da zwei Elemente, wie wir es rauskitzeln. Zum einen ist es natürlich Vorbild sein. Also vorleben, neue Impulse setzen, neue mit reingeben, also die Möglichkeit geben, seinen Horizont zu erweitern. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der so on the job passiert. Und auch immer neugierig zu sein und neugierig zu machen, was da denn jetzt kommt. Ja, also warum brauche ich als Anwender genau das, was die Julia mir jetzt gerne also verkaufen möchte? Und was, also wir sagen immer, what's in it for me? Also erstmal wirklich auch darüber hin zu fragen. Das zweite ist, dass wir einen Customer Satisfaction Ansatz entwickelt haben und der basiert auf drei Säulen. Zum einen geht es um die Benutzerakzeptanz. Also wir schauen uns alle Daten, die zur Verfügung stehen oder die wir jetzt auch generieren, im Rahmen, den wir haben, ja, zu analysieren und zu gucken. Und zweitens geht es natürlich, haben wir diesen CSS-Ansatz, also den Customer Satisfaction-Ansatz, wo wir 6 Schlüsseldimensionen haben. Und die fragen wir ab. Am besten ist natürlich, wenn wir sehr am Anfang eines Projektes mit dabei sein können, weil dann können wir den Status quo erheben. Und während dem Projektverlauf fragen wir halt immer durch diese Umfragen, wie ist deine Einführungserfahrung, wie sieht deine Nutzerkompetenz aus, wie hast du die Schulung und Befähigung empfunden, wo möchtest du gerne noch mehr haben. Und wir fragen auch ganz konkret ab, diesen Blumenstrauß, den ich gerade eben erzählt habe, den wir ja vorab sozusagen zusammenstellen mit dem Team, dass wir da nochmal genau fragen, was hat dir denn geholfen am meisten? Natürlich, wie du sagst, es ist ein bisschen ernüchternd, es kommen immer 5, 6, 7 Top-Antworten raus, ja, also eine Top-Antwort, mein Kollege oder der Experte, ne, also den zu fragen, das ist eigentlich mit am besten. Wir haben aber auch, dass viele Kollegen sehr gerne Videos nehmen, ja, oder Testimonials sehen. Aber auch, was halt wichtig ist und was auch immer bleiben wird, ist ein Handbuch. Ja, also wirklich ein klassisches Handbuch, wo man dann nochmal nachlesen kann. Aber auch sehr viele neue Medien, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss und die dann auch natürlich sehr gerne nutzt.
Okay, spannend. Das klingt jetzt erstmal sehr werkzeugorientiert. Ist ja bei Adoption auch erstmal natürlich im ersten Schritt. Jetzt denken wir ein bisschen erweitert über Datenkultur nach. Habt ihr auch ein Handbuch für Daten?
Ja, ich würde sagen, ich muss jetzt mal kurz nachdenken, wo wir das abgelegt haben. Aber natürlich gibt es schon eine Handlungsempfehlung, die wir geben können. Ja, wie du schon gesagt hast, es klingt sehr toolbasiert. Also wir haben in den letzten 7 Jahren eine User Adoption Toolbox entwickelt. Das sind 41 Werkzeuge, die wir mit unseren Kollegen teilen, um unseren User Adoption Ansatz auch skalieren zu können, auch einen gewissen Qualitätsstandard zu setzen. Aber es geht eigentlich vielmehr darum, dass es eine Vielfalt von Handlungsempfehlungen, die wir unseren Kollegen an die Hand geben, die je nachdem, in welcher Phase sie sich jetzt gerade befinden, bin ich Analyse und Planung, bin ich in der Informationsphase oder der Awareness-Phase oder nachher wirklich dann beim Enablement, gibt es Beispiele, die man sich anschauen kann. Also diese Beispiele kommen aus dem Unternehmen und wir geben ihnen natürlich auch ein Template, dass sie sofort loslegen können. Und viel wichtiger ist aber für uns, und das ist, glaube ich, so dieses Thema, wie bekommen wir das transportiert, ist, dass du unterschiedliche Möglichkeiten hast, mit dieser Toolbox zu arbeiten. Zum einen haben wir hier so eine Kartenset entwickelt. Ja, das heißt, du kannst dir einfach mal die Karten legen für dich zu Hause, um zu schauen, welche Fragen hast du denn jetzt? Bist du gerade in dem Thema, oh, ich brauche ein bisschen mehr Commitment vom Management oder ich weiß nicht, wie mir fehlt sozusagen der Bezug oder wie bringe ich meine Informationen transportiert? Dann hast du halt die Möglichkeit, dir die Karten zu legen mit dem Kartenset. Du kannst aber auch ein Workshop machen, den wir auf Mural aufgesetzt haben. Also du lädst dein Team und uns mit ein und wir machen zusammen einen Workshop und schauen einfach mal zusammen, was möglich ist. Oder du rufst uns an und machst einen Termin mit uns aus und wir helfen dir halt ein bisschen durch diese geballte User Adoption Toolbox durchzusteigen.
Okay. Auf diesen Karten stehen da Fragen und Antworten oder was? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also auf den Karten siehst du vorne auf der ersten Seite sieht man ganz kurz, um welches Element es sich handelt. Also wenn wir jetzt mal die Impact-Analyse nehmen, das ist zum Beispiel ein Tool, was ich sehr, sehr schätze, weil da wird am meisten Fragen gestellt oder da stellen wir die meisten Fragen und du bekommst erstmal einen Überblick, welchen Impact, Aufwand und Kosten dieses Tool hat, ja, um das anzuwenden. Und hinten drauf erklären wir dir dann kurz und knapp, welche Inhalte es beinhaltet. Also es geht ja wirklich auch um eine Gegenüberstellung von positiven und negativen Impact. Es geht ein Gefühl für deine Target Group zu bekommen und natürlich sich auch ein bisschen anzuschauen, wie du gerne in die Interaktion mit deinen Kollegen gehen möchtest. Und dann natürlich, hast du recht, gibt es auch ein Tool, das heißt Fragen und Antworten. Also das sind bei uns so die, ich würde sagen, 10 oder 15 häufigsten Fragen, die wir eigentlich immer stellen und die ja dich ein bisschen aus deiner Komfortzone locken. Ja, also wo du dann sagst, das habe ich doch eigentlich schon hier hingeschrieben oder das wissen wir doch alle. Und mit diesen Fragen versuchen wir einfach nochmal so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln.
Okay, also das hat, glaube ich, jetzt sehr transparent gemacht, was du meinst mit Beispiele liefern. Vorbilder liefern, Vorlagen liefern. Das hilft mit Sicherheit. Was macht ihr noch in dem Kontext? Wir reden ja gerade drüber, wie ich Nutzen erzeugen kann, darstellen kann. Du hast ja gesagt, ihr fragt erstmal. Da haben wir gesagt, nicht immer ganz einfach, aber jetzt durch solche konkreten Ansätze kann ich mir gut vorstellen, dass dann Menschen sagen, ah ja, das klingt spannend, das ist was, was ich auch gerne hätte, etc. Was macht ihr da noch?
Genau, also vielleicht müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, wie sieht denn der Ansatz aus? Ja? Mhm. Und wir bei User Adoption haben eigentlich zwei Rollen. Und die entscheiden eigentlich immer nach Umfang und Komplexität eines Projektes. Also je nachdem, wie es ist, sind wir entweder Berater, wir kommen punktuell mit hinzu. Wir sind Sparring-Partner, wir teilen unser Wissen, wir schauen mit der User Adoption Toolbox gemeinsam hin, welche Fragen hast du und was würden wir dir empfehlen? Ja, also es geht wirklich darum, unser geballtes Wissen und Synergien zu schaffen, weil wir schon vieles, würde ich gesagt haben, gesehen haben und uns geht es halt darum, zu skalieren, unseren Ansatz zu skalieren und einen gewissen Standard zu setzen. Den zweiten Hut, den wir aufhaben, ist der, dass wir eher in die Steuerung mitgehen. Also das heißt, in größeren Projekten, beim letzten waren wir mit 1,5 Jahre mit dabei, haben wir zusammen mit dem Projektleiter wirklich die Steuerung rund um User Adoption genommen. Das heißt, wir haben einen End-to-End-Prozess. Also es geht wirklich vom Anfang des Projektes bis zur Übergabe in die Linie, sind wir mit dabei. Und zwischendurch gibt es 5 Phasen, die wir haben bei User Adoption und da haben wir unterschiedliche Aufgaben zu erledigen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da kommt zu sagen, das Repertoire dann zur Geltung. Wenn es ganz am Anfang ist, also ist die Beurteilung, Bewertung, die erste Phase, da sind wir wirklich mit dran, dass wir schauen, dass wir die relevanten Entscheidungsgrundlagen zusammenarbeiten, dass wir uns anschauen, welche Botschaften haben wir denn. Und vor allem ist hier ganz wichtig, dass wir eine emotionale Bildsprache entwickeln zusammen, die jeder dann im Projekt auch nutzen kann und auch eine Akzeptanz im Projekt und außerhalb generieren, wo du dann mit dieser klaren Kommunikation auch nach draußen gehen kannst. Ja? Das ist sozusagen die erste Phase, wo wir mit unterstützen. Bei der Feasibility-Phase, also bei der Durchführbarkeitsphase, gehe ich zum Beispiel mit in Vertragsverhandlungen mit rein, wenn wir uns einen Implementierungspartner anschauen oder einen Kooperationspartner. Und da habe ich dann eher so die Brille auf, dass ich schaue, wie kann ich den User oder den Anwender integrieren. Ja, das kann wirklich davon sein, dass wir uns entscheiden, eher einen agilen Ansatz zu wenden, anstelle einen klassischen. Und wir schauen wirklich uns dieses Big Picture an. Das wäre jetzt zum Beispiel so in der zweiten Phase meine Aufgabe. In der dritten Phase, das ist es, die Bereitstellung, also Deployment-Phase, geht es um die strategische Erarbeitung. Also hier arbeiten wir dann mit dem Team zusammen Lernkonzepte. Wir schauen uns an, wie soll denn für uns persönlich, gerade in der Situation, in der wir uns bewegen, unser Projekt des User Adoption aussehen. Ja, was haben wir denn für Erwartungen? Und das war es nochmal ganz wichtig, auch wirklich am Anfang zu klären, was sind denn unsere Erwartungen? Und dahin geht es eigentlich dann, die Target Groups nochmal zu definieren, Roadmaps zu entwickeln. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist die Phase, wo wir die meisten Fragen stellen. Ja, dann die vierte Phase noch ganz kurz. Das finde ich eigentlich die Phase, wo wir sehr operativ reingehen. Ja, also das heißt, hier geht es um das Self-Learning-Konzepte. Ich denke, die Zuhörer wissen auch, dass da eine sehr große Variation gibt, auch eine Variation, wie man Trainings gestalten kann. Und hier geht es wirklich darum, dass wir zusammen mit dem Team den Content entwickeln, um dort natürlich auch gut die Anwender abzuholen. Und zum Schluss, in der Running-Phase, also wenn es schon eigentlich darum geht, dass wir das Projekt in die Linie übergeben, kümmern wir uns um die Messung und das Monitoring der Benutzerfreundlichkeit. Also da ist es ganz wichtig. Wir haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten Fragebogen entwickelt, wo wir natürlich, wenn wir am Anfang mit dabei sind, den Status quo sehr gut messen können. Und dann geht es halt mit diesen Analysen zu gucken, wo haben wir uns entwickelt? Sind unsere Kollegen gut vorbereitet für den Rollout? Und das ist für uns diese Kommunikation, die uns ganz wichtig ist, die auch sehr wertschätzend ist, weil wir das Feedback von unseren Anwendern benötigen. Was braucht ihr noch mehr, um sozusagen erfolgreich zu sein?
Super.
Und diese Maßnahmen sozusagen werden dann abgeleitet und die treffen jeden. Also die treffen das Management, die haben Aufgabenpakete, das Team, wir, aber auch die Anwender selbst natürlich.
Finde ich super Überblick über den Prozess. Zwei, drei vielleicht noch Detailfragen dazu. Zum Thema Training gab es in diesem Podcast schon ganz unterschiedliche Aussagen. Zum Teil auch etwas kontrovers. Was ist deine Meinung? Sag mal ruhig Meinung. Was wirkt am besten oder wie gehe ich das Thema an? Es gibt ja E-Learning, es gibt Leute, die sagen, es ist alles Quatsch, wir können eigentlich nur in Workshops und wir müssen die Leute an die Hand nehmen und die müssen wirkliche Dinge, also konkrete Projekte machen. Da kann man wieder gegen sagen, ja, es skaliert ja nicht, ich kann ja nicht jeden an die Hand nehmen und so weiter. Ne? Also wie ist deine Meinung oder euer Ansatz dazu?
Schwierige Frage. Ich würde sie einfach gerne persönlich von mir aus betrachten als Julia und die Erfahrung, die ich jetzt die letzten 7 Jahre gemacht habe. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ja, und wie du am Anfang schon gesagt hast, jeder Mensch ist individuell. Das heißt auch, jeder arbeitet unterschiedlich. Ja, das heißt, wir haben auch die Erwartung an uns, jedem unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, es gibt einfach gewisse Standards, die da sind. Es muss Klickanleitungen geben, es gibt kleine Videotutorials und es gibt halt auch ein Handbuch, was du einfach lesen kannst. Ja? Das sind so vielleicht auch die Themen, die mal da sind. Danach ist es so ein bisschen schwierig. Das haben wir in unserem letzten Projekt mitbekommen. Wir hatten die Möglichkeit, einen agilen Ansatz zu wählen, wo natürlich die Anwender sehr stark mit der Entwicklung mit dabei waren. Sie waren beim Testen mit dabei, sie waren sehr involviert. Da war es sehr gut möglich, ein E-Learning teilzunehmen, sozusagen gewisse Hausaufgaben zu geben, weil es immer kleine Brocken waren, die on the job handelbar waren. Danach haben wir umgestellt auf eher einen klassischen Ansatz mit einem neuen Implementierungspartner, der mehr den Fokus auf das Produkt legte. Und da haben wir einfach festgestellt, dass wir den Bezug zu unseren Anwendern ein bisschen verloren haben. Das war eine bewusste Entscheidung dazu. Aber wir konnten natürlich dann im Nachgang durch Trainings vor Ort, ja, in diesem wieder in den Bezug zueinander zu gehen, in den Workshops, konnten wir natürlich da sozusagen das Vertrauen wieder erarbeiten und konnten da auch intensiver mit dem Anwender die dann wieder schulen, damit die halt auch eigenständig sich dann weiter befähigen können. Und ich glaube, was mir halt ganz wichtig ist, auch zu verstehen und auch im Mittelpunkt zu stellen, wie ich schon gesagt habe, es ist halt einfach der Wahnsinn, was für neue Updates kommen, was für neue Tools und Techniken kommen. Und ich glaube, dass es nicht funktionieren wird, nur auf Self-Learning zu gehen, sondern dass es immer wichtig ist, den Menschen auch im Dialog zu erleben und mit ihm auch sozusagen in, sei es auch Netzwerkgruppen, auch in Champions-Ansätzen, genau diesen Dialog zu fördern.
Was ist bei euch ein Champions-Ansatz?
Also das ist ein Multiplikatoren-Ansatz bei uns, den wir wählen. Also je nachdem, wie sozusagen der Rollout, aber auch wie die Struktur ist. Ja, wir sind da ja ein internationales Unternehmen und wir haben sehr viele Experten auch vor Ort. Und ein Champion-Ansatz bei uns ist, dass es gewisse Kollegen gibt, die sozusagen sich interessieren und neugierig sind, gewisse Themen weiterzuentwickeln und weiterzubringen, die dann aber auch vor Ort in den unterschiedlichen Regionen Ansprechpartner sind. Ja? Also die sich schon ein bisschen dafür verpflichten, auch die Inhalte an die Kollegen zu transportieren, die dann, wie gesagt, wie ich ja gesagt habe, in der einen Studie, ich frage am liebsten erstmal meinen Kollegen, genau dafür dann natürlich auch Rede und Antwort stehen.
Ja, nee, passt gut. Du hast jetzt ja sehr, sehr viele Werkzeuge im Portfolio, du hast schon sehr viel auch vorgestellt. Vielleicht mal die Frage, was funktioniert denn am besten oder wie? Oder kannst du es identifizieren oder vielleicht auch so ein paar Tipps geben, wo du sagst, okay, User Adoption haben wir, glaube ich, jetzt alle verstanden, ist ganz, ganz wichtig, müssen wir voranbringen. Was sind so die 2, 3 Dinge aus all den Dingen, die man tun kann, die vielleicht so den größten Hebel haben?
Ich glaube, der wichtigste Hebel ist, wenn wir von Anfang an mit dabei sind.
Mhm.
Ja, also dass wir, je frühzeitig wir mit involviert sind, desto größer können wir Synergien heben. Wir können den Status quo setzen, wir können Standards setzen und wir können auch unsere Expertise mit reinbringen. Ich glaube, das ist so für mich so das Wichtigste in diesem, der Punkt. Der zweite Punkt, den ich finde, ist eine einheitlich abgestimmte Projektkommunikation. Die, finde ich, ist das A und O, weil es geht wirklich um Akzeptanz, es geht um Botschaften und je früher wir die mit einer emotionalen Bildsprache kombinieren, ja, schaffen wir es, die Anwender neugierig zu machen. Neugierig darauf zu machen, was gibt es Neues, was hat es für mich zu bedeuten, aber auch zu verstehen, warum wir gewisse Entscheidungen treffen. Ja, und das gibt halt eine sehr klare Transparenz. Und ich glaube, das wäre so das Zweite, was ich sagen würde, was ein wirklicher Erfolgsfaktor ist. Und ich bleibe dabei, der Dritte ist messen und messen lassen. Also in den Dialog mit den Kollegen gehen, sich das Feedback abzuholen, auf eine wertschätzende Kommunikation und Dialog setzen, um dann wirklich peu à peu sich zusammen zu verbessern und zu gucken, wie kriegen wir das hin.
Kurze Rückfrage zum Thema Bildsprache. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir reden ja am Ende hier über Software und Daten. Was sind das für Bilder?
Ja, das ist es nicht mehr. Es ist nicht einfach Software, sondern es geht darum, Emotionen zu wecken, dich neugierig zu machen. Dass wenn wir zwei eine Präsentation sehen, dass du am nächsten Tag noch genau weißt, das war die Farbwelt, das waren die Aussagen und eine Bildwelt schafft es halt auch, dass du dich erinnerst. Also das heißt, wenn du dann das nächste Mal wieder Kollegen triffst, erkennst du diese Bildsprache. Wenn es natürlich gut läuft, macht sie was mit dir, ja, und du verknüpfst was Positives damit und dadurch hast du eine Offenheit, ja, die wir auch zeigen, für was Neues, ein Umfeld zu schaffen und einfach mal neugierig zu sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, auch bei IT-Softwaren oder bei der IT-Software, neugierig zu sein und zu schauen, was verbirgt sich denn dahinter?
Absolut. Jetzt können wir ja hier nicht sehen im Podcast. Ich hätte es gerne noch ein bisschen konkreter. Was ist jetzt hier eine Bildsprache? Also
eine Bildsprache bei uns ist, wir fangen in einer Präsentation immer, die ist in einem gewissen Farbton bei uns besetzt. Ja, also wenn wir uns jetzt Hashtag Data anschauen, dort haben wir eine sehr frische Farbwelt überlegt, die wir gerne haben wollen. Wir haben mit einem Film gearbeitet, ja, einem Film, der erklärt, was bedeutet Hashtag Data, wie ist es im Unternehmen eingebunden? Also es geht wirklich auch um Videos, es geht um eine klare Struktur und Transparenz, wo wir auch immer sagen, what's in it for me, what's in it for Wacker? Ja, und genau diese Punkte geht es darzustellen und jetzt nicht in Form einer Präsentation, die ganz voll ist mit ganz, ganz vielen Texten. Ich glaube, jeder von uns kennt die, sondern es geht wirklich darum, die Kernbotschaften rauszuhören, die visuell darzustellen, weil mit dieser visuellen Darstellung können wir halt einfach viel, viel mehr in uns, können wir viel, viel mehr uns merken.
Ja, okay, also damit letztendlich den Menschen zu erreichen, weil wir wollen ja, dass die sich verändern und damit, hast du ja richtig gesagt, müssen wir sie irgendwie auch berühren, ja, emotional und mitnehmen und vielleicht begeistern sogar für das, was da kommt.
Und es ist gut, dass du nachfragst, weil es ist halt genau auch das Wording zu verwenden, mit dem wir reden wollen. Also reden wir gerade mit dem Management, dann haben wir eine andere Sprache, als wenn wir mit dem Anwender reden. Ja? Oder ist es eine Projektpräsentation, die sehr fachlich ist, natürlich hat die auch eine andere Schattierung. Ja. Ja, und das ist ganz wichtig.
Okay, super. Messen und messen lassen, das hätte ich auch gerne noch ein bisschen konkreter. Kannst du mit uns so ein paar KPIs teilen? Also was messt ihr da konkret? Ich frage auch deshalb, weil das aus meiner Sicht in vielen Datenkultur-Themen und Projekten und Initiativen gerade ein drängendes Thema ist. Also man hat sich jetzt irgendwie aufgestellt, organisatorisch, inhaltlich, man weiß, was man machen möchte. Und dann kommt aber die Frage, ja, okay, aber ich muss es auch messen. Ich muss ja auch zeigen, dass jetzt die Investitionen zum Beispiel in Datenkultur auch irgendwie was bringen. Und wahrscheinlich müsst ihr das ja auch zeigen, dass Investitionen in User Adoption am Ende was bringen. Und was messt ihr da konkret?
Das ist ein gutes Thema. Also ich würde sagen, wir nähern uns dieser Thematik auch an, weil, wie ich gesagt habe, also fangen wir vielleicht an mit der am bekanntesten, so ein Customer Satisfaction Score. Das ist ein Fragebogen von 25 standardisierten Fragen. Die haben wir geclustert in Themen wie allgemeine Nutzung. Also wie gehst du damit um? Wie war deine Einführungserfahrung in Schulung und Befähigung? Support, also wie war der Support? Hast du dich unterstützt gefühlt? Benutzerkompetenz und Benutzerfreundlichkeit. Und das ist sozusagen, das ist einmal so unser Grundstock, den wir haben. Diese Umfrage wird nicht nur einmal gemacht, sondern auch zweimal gemacht. Warum? Weil wir natürlich einen Status quo am Anfang setzen möchten und danach nochmal. Wir können dann auch genau sehen, wie die Entwicklungen sind, weil wir das gewichten. Und was wir auch durch den Custom Satisfaction Score erreicht haben, ist, dass wir eine Vergleichbarkeit haben. Also dadurch, dass wir alle 25 Fragen identisch haben, bei dem einen Projekt und auch bei dem anderen Projekt, gibt es eine Messbarkeit, eine Vergleichbarkeit. Also wir können sehen, wie unterschiedlich sich die Projekte dahingehend entwickeln. Das Zweite ist, wir haben auch sehr viel offene Fragen, also dass wir Rückmeldungen geben können. Und je nachdem, wo wir unterwegs sind, also das hat damit mit international oder eher lokal zu tun, können wir natürlich auch Fragen stellen, wie sich die Effektivität auf deinen Arbeitsprozess entwickelt hat. Ja, also wie ist deine persönliche Meinung dazu? Das ist eine subjektive Meinung, das ist uns klar. Aber wir bekommen ungefähr so ein bisschen eine Rückmeldung dahin, wie es ist. Das Zweite ist eher so die Benutzeraktivität, die wir messen. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, die uns zur Verfügung stehen. Ja, da sind wir auch am Anfang. Also wir schauen uns an, welche Benutzerdaten können wir denn generieren? Also es geht um die Usage, wie oft, wie viele Anwender oder wie viele haben wir? Wann wird dieses Produkt oder was wir haben genutzt? Wie häufig wird es genutzt? Wir können natürlich auch schauen, wenn wir Events haben, Trainings und Schulungen haben, haben die eine positive Entwicklung dahingehend. Wichtig ist mir hier nochmal ganz kurz so zu sagen, wir haben einen Betriebsrat und das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig. Das heißt, wir können jetzt nicht alle beliebigen Daten uns rausziehen, sondern wir bewegen uns wirklich in den Rahmen, der da ist. Und da muss ich sagen, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, wir produzieren immer mehr Daten, die auch wirklich dahingehend eine gute Analysemöglichkeit uns geben. Und der dritte Punkt, das ist die Usability. Das habe ich eben versucht, ein bisschen zu erklären. Da geht es eigentlich darum, dass wir konkret mit dem Team uns schauen, was wollen wir denn messen? Oder was können wir denn sonst auch noch messen? Wir können die Trainings messen, wir können unseren Champion-Ansatz messen, wir können unterschiedliche Rollout-Daten, die wir haben, messen. Und da geht es eigentlich darum, so einen großen Einblick zu haben über User Adoption und den Nutzen. Ja, der natürlich dann in Verbindung auch gesetzt werden kann mit gewissen Zahlen, wenn die zur Verfügung stehen. Wie du gesagt hast, lohnt sich ein Investment? Wie sieht das aus?
Versucht ihr auch so den Impact zu messen? Also jetzt, was hat sich denn vielleicht geschäftlich getan? Mehr Umsatz, weniger Kosten, mehr Prozesseffizienz, was sich ja häufig auch mit der Einführung von Software oder der Nutzung von Daten erreichen möchte.
Also bei uns ist es bei User Adoption, wir gucken uns wirklich die Nutzbarkeit an.
Und die Idee ist dann, dass sozusagen, wenn die gegeben ist und Menschen das auch mehr nutzen, dann werden sie es für einen sinnvollen Zweck tun. Das heißt also, die sozusagen geschäftlichen Nutzenaspekte ergeben sich dann daraus. Ist das die Denkweise?
Ja, es ist, glaube ich, auch schon ein bisschen die Denkweise, da hinzugucken, durch eine Einführung und eine Anwendung hat sich die Effizienz bei dir gesteigert. Wir messen auch in den Fragen, schaffe ich es, die Software, die ich entwickelt habe oder die, mit der ich arbeite, an meinen Prozess, meinen internen Prozess anzupassen? Also kann ich die adaptieren? Kann ich mit ihr umgehen? Und das zeigt halt natürlich auch was von der Wertigkeit des Nutzen. Ja, also es ist jetzt nicht wenn wir jetzt zum Beispiel neue KI-Anwendung haben, geht es natürlich auch darum, nicht nur einfache Prompt zu schreiben, sondern natürlich auch die dann mit in die Datenstrategien oder in Strategien mit einzubeziehen. Aber ich gebe dir recht, wir sind da noch nicht am Ende. Es ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich glaube, was jetzt auch kommt und auch dadurch, dass wir immer mehr Daten zur Verfügung haben, haben wir auch immer mehr Möglichkeiten zu schauen, wie wir die analysieren können und wie man auch Rückschlüsse ziehen kann.
Sehr schön. Wir könnten noch ewig sprechen, aber die Zeit ist so ein bisschen um. Ich würde aber gerne nochmal die Frage umgekehrt stellen, die ich vorhin gestellt habe, weil ich immer finde, man lernt da auch sehr viel draus. Also ich habe dich ja gefragt, was hat die meiste Wirkung, was hat am besten für euch funktioniert, und du hast eine tolle Antwort gehabt. Jetzt aber vielleicht die Frage, was hat denn nicht funktioniert bei euch? Oder wo gab es Ideen, wo ihr dann nach einer Zeit feststellen musstet, irgendwie hatten wir uns das anders vorgestellt, aber so können wir irgendwie User Adoption dann doch nicht verbessern?
Ich glaube, es ist immer der Punkt, wo wir gemerkt haben, wir können nicht so skalieren, wie wir gerne möchten, ist, wenn wir einfach zu spät drin sind. Ja, wenn wir wirklich erst zum Thema kommen, jetzt gibt es Training. Warte mal ganz kurz, wir haben ja eine Abteilung User Adoption, holen wir die doch mal kurz mit rein. Ja, das ist sehr schwierig, da haben wir einen sehr schwierigen Stand. Natürlich können wir auch da unterstützen und auch unterstützen auch gerne. Aber ich glaube, hier entfalten wir nicht so das ganze Potenzial. Und was auch wichtig ist, dass wir ganz am Anfang eine Auftragsklärung machen, und zwar mit allen im Team, mit dem Management. Und es ist einfach total wichtig zu wissen, wo steht jeder. Und wenn wir das nicht sehr gründlich am Anfang gemacht haben, weil wir halt später mit dazukommen oder weil man gerade nicht die Zeit hatte oder man hat es ja schon eigentlich gemacht, merken wir wirklich, dass unsere Methoden und unser Ansatz nicht 100% greifen kann. Ja? Und das ist, würde ich sozusagen, so ein Punkt, wo es, der einfach total wichtig ist, ja, und der ein Erfolgsfaktor ist, die Erwartungen abzuklären.
Ja, sehr schön, Julia. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein Blick in die Zukunft. Was ist für euch, sind so die nächsten Schritte? Ein paar Sachen hast du, glaube ich, auch schon ein bisschen erwähnt. Ich würde mich aber nochmal besonders interessieren, für viele ist ja jetzt künstliche Intelligenz eigentlich eine der wesentlichen Veränderungen auch in der Organisation, im ganzen Umgang mit Technologie. Vielleicht auch da von dir so ein bisschen einen Ausblick. Was macht das gerade mit der Organisation, mit der Kultur? Und was sind eure Maßnahmenableitungen dazu? Was wollt ihr da anpacken?
Ich glaube, dass es ein total spannendes Feld ist, was sich gerade auftut. Ich glaube, es wird maßgeblich unsere Kultur in einem Unternehmen verändern. Also wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie wird die Denkweise sein? Welche Ansätze verfolgen wir? Weil, wie gesagt, es halt auch sehr datenorientiert ist. Ja? bei uns geht es auch ein bisschen darum, so ein, wir nennen das ein Mindshift hinzubekommen von Protect Data to Share Data. Also es geht darum, nicht mehr die Daten für sich zu behalten, sondern halt auch offen zu sein und zu sagen, okay, wir möchten die gerne teilen. Bei uns geht es natürlich auch um das Thema Prozesse. Aber vielleicht kann man einfach sagen, es geht wirklich um die Haltung und eine Denkweise, wie wir mit den Mitarbeitern und uns also wirklich auch mit den Menschen umgehen möchten. Ja, wie wir die in den Mittelpunkt stellen. Weil auch egal, was in der KI, was wir mit der KI machen können und was auch die Zukunft uns bringen wird, es gibt immer den Faktor Mensch und der wird dafür verantwortlich sein, ob wir erfolgreich sind. Und wir haben aus unseren letzten Jahren mit User Adoption einfach auch gelernt, wie wichtig es ist, zu investieren, auch zu investieren in den Menschen, auch klar zu kommunizieren, warum wir gewisse Dinge tun, was wir dürfen und was wir auch nicht dürfen. Also das heißt auch klar, Rahmenbedingungen vorzugehen. Und ich glaube, das, was wir machen, wir versuchen uns kontinuierlich zu verbessern, ja, einen Rahmen zu schaffen, in den sich unsere Mitarbeiter entfalten können, ja, dass wir sie befähigen können, dass sie Veränderung annehmen können und vor allem auch, dass sie diese Veränderung mitgestalten können. Und ich glaube, das wird so ein bisschen der Erfolgsfaktor sein, denn wir bekommen das nicht alleine hin. Und ich glaube, das ist auch mal ein Punkt, gerade hier mal Danke zu sagen an unsere Kollegen, weil User Adoption kann nur diesen nachhaltigen Erfolg liefern, weil wir so ein tolles Team haben, so tolle Kollegen haben, intern und extern, ohne die das nicht einfach nicht möglich wären. Und da wir alle zusammen an einem Strang ziehen, also das heißt, dass der Business, die IT und auch die Fachbereiche, sind wir eigentlich so erfolgreich. Und ich glaube, denn am Ende des Tages geht es uns alle darum, jeden Tag aufs Neue die Welt ein Stück besser zu machen für den Anwender.
Sehr schönes Schlusswort, Julia. Vielleicht nochmal Feedback von mir. Ich rede ja mit vielen Menschen, arbeite mit vielen Organisationen. Ich finde, ihr habt einen der fundiertesten und umfassendsten Ansätze in dem Kontext, den ich bisher gesehen habe. Deshalb da wirklich herzlichen Glückwunsch zu der tollen Arbeit.
Vielen Dank.
Und alles Gute für die weitere Arbeit an dem Weg, denn ich bin genau deiner Meinung. Ja, da kommt jetzt vieles Neues auf uns zu. Und der Mensch ist und bleibt wichtig und wahrscheinlich ist er wichtiger denn je. Ganz herzlichen Dank und bis bald, Julia.
Danke, Carsten.
Ciao, ciao.
Bis bald.